Ja, einen guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Wir sind auch wieder zurück vom Urlaub. Schön, wieder hier zu sein. Ja, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Wir machen weiter im Leben Davids. Wir haben das letzte Mal gesehen, als ich gepredigt habe, David wird zum König gesalbt. Und nun befinden wir uns immer noch im 16. Kapitel des 1. Samuel-Buches, ab Vers 14. Es ist der Weg Davids an den Königshof. Und vom Aufbau der Predigt geht es im ersten Punkt um Gott. Es geht zuerst um Gott. Und im letzten Punkt geht es auch wieder um Gott. Also Anfang und Ende der Predigt ist Gott. Und dazwischen kommt ein Thema Angst. Die Angst, wenn die Angst um sich greift. Die Angst wird in diesem Kapitel, ist in diesem Kapitel eigentlich ein Nebenthema und darum ist es heute auch Thema. Ich möchte dieses Thema nicht vollumfänglich darstellen, aber anhand dieses Textes mal über das Thema Angst zu sprechen. Und ich denke, gerade wenn es um Angst geht, das ist ein Thema, wo wir alle kennen. Wir haben heute Morgen Ben gesehen, der eingeschult wird. Ängste sind da. Wie kommt es? Wir haben Kinder, die zur Schule gehen, die wieder Prüfungen haben und so weiter. Angst. Wir kennen die wirtschaftliche Situation. Einige wissen, bei ihrer Arbeit werden Leute entlassen. Ja, trifft es mich oder trifft es mich nicht? Andere wissen nicht, wie sie mit ihrer Gesundheit weitersteht. Geht es bergauf oder geht es weiter bergab? Das Thema Angst, denke ich, ist für alle relevant, weil irgendwo wir alle Ängste haben. Und darum ist der erste Punkt und der letzte Punkt Gott selbst. In einem ersten Punkt möchte ich darauf eingehen, die Allmacht Gottes. Die Allmacht Gottes ist eigentlich ein Fakt, wo ich denke, da müssen wir nicht darüber diskutieren als Christen. Wir glauben daran, wir glauben an den großen, allmächtigen Gott, an den Jahwe, Gott Jahwe, wie er eben im Alten Testament sich vorstellt, aber auch im Neuen Testament, wie es offenbar wird. Aber ein bisschen provokant ausgedrückt, in zwei Dingen stellen wir dann Gottes Allmacht dann doch in Frage, wenn es um unsere persönlichen Ängste, persönlichen Probleme geht. Ja, dass Gott da doch darüber steht, dass er doch alles in seinen Händen hat. Entweder wir stellen es in Frage oder wir vergessen es. Die Allmacht Gottes ist das Thema im Alten Testament. Die Berichte im Alten Testament offenbaren uns, Gott ist allmächtig. Er ist der Schöpfer der Welt. Er hat die Macht, die Welt zu erschaffen in 7 Tagen. Er ist mächtiger als alle Götter, die es gibt. Wir sehen verschiedene Berichte, wo uns verschiedene Völker dargestellt werden mit ihren Göttern. Und die Bibel zeigt, ja, Gottes Macht ist größer als die Macht all dieser Völker und all ihrer Götter. Auch im Text heute offenbart Gott seine Macht. Von den ersten Versen her kommend wissen wir, es wird der neue König eingesetzt. Der alte König Israels ist verworfen. Ja, er ist derjenige, der Könige einsetzt, der Könige absetzt. Saul ist König in diesem Kapitel. Er ist Gott nicht gehorsam. Das ist nicht das alleinige Problem, darauf bin ich letzte Predigt eingegangen. Er verharrt stur auf seinem Weg. Er ist nicht dazu bereit, umzukehren, Buße zu tun. Der Grund, also wieso er abgesetzt wird, ist sein Herz, seine Herzenshaltung. Aber Saul ist König und wir sehen, eigentlich muss er keine Angst haben. Er hat kriegerische Erfolge, Es ist jetzt nicht das Friedensreich, wie es dann Samuel hatte, aber doch können wir sagen, er lebte eigentlich im Frieden und relativen Sicherheit. Es ist keine Revolte des Volkes in Aussicht. Nein, er hat den Rückhalt im Volk. Mit Jonathan, seinem Sohn, hat er einen großen Kriegshelden. Er hat militärische Erfolge gegen die Amalekiter vorzuweisen. Menschlich gesehen keine Ängste. Aber Gott steht darüber. Gott offenbart in diesem Text seine Allmacht. Er nimmt den Heiligen Geist von Saul, den Saul eigentlich dazu befähigen sollte, König zu sein, sein Königsamt gut auszuführen. Und dafür kommt ein böser Geist von Gott. Der Geist Gottes. Der Geist Gottes, ein übernatürliches Wesen, und die alttestamentliche wie neutestamentliche Lehre ist, der Heilige Geist ist der Geist Jahwes, der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi. Es ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Und dieser Geist war auf Saul. Dieser Geist befähigte Saul in seinem Amt. Und dieser Geist wich von ihm und kam bei der Salbung Davids auf David. Es ist der gleiche Geist, den wir Gläubige heute in uns haben, weil wir versiegelt sind in ihm. Doch nun kommt der böse Geist Gottes. Hier ist ein anderer Geist gemeint. Wir lesen das auch im Text, es wird unterschieden. Es ist der Geist Gottes und der böse Geist vom Herrn, von Gott kommend. Das heißt, es ist nicht der Geist Gottes, es ist nicht der Heilige Geist, der nun auf Saul selbst kommt, sondern es ist ein Geist. Und darin wird Gottes Macht offenbar. Er ist Regent über gute und böse Geister. Alles ist in seinem Herrschaftsgebiet. Die biblische Lehre, dass Gott also über den Geistern steht. Wir sehen bei Hiob, er steht über dem Satan. Er stellt Satan die Grenzen fest. Bis dahin darfst du Hiob quälen. Bis dahin und keinen Schritt weiter. Und im Neuen Testament sehen wir Jesus Christus, menschgeborener Gott, er setzt den Dämonen Grenzen. Er befiehlt ihnen, verlass diesen Menschen. Und genauso ist es hier, Gott steht über den bösen Mächten, über den Geistern. Ich herrsche, sagt Gott. Saul ist sichtbarer König, aber Gott ist der Herrscher. Er setzt Saul ein, er setzt Saul ab und er gibt ihm einen Geist, der Saul beängstigt. Und ich glaube, dieser Fakt, dass eben Gott über allem steht, dass Jahwe gestern und heute und auch in Ewigkeit dasselbe ist, kann uns beruhigen. Wir können mit dieser Wahrheit beruhigt in die Zukunft blicken. Regierungen kommen, Regierungen gehen, aber Jesus Christus bleibt derselbe. Und Jesus Christus regiert. Wenn du also mit Unbehagen die politische Weltlage beobachtest, wenn du nicht weißt, wie es in der Wirtschaft weitergeht, wie es mit deiner Gesundheit steht, der Herr regiert. Das macht Mut. Aber je nachdem, wie pessimistisch du in die Welt betrachtest, je pessimistischer dein Blick auf dich selbst ist und deine aktuelle Lage, dann hast du trotzdem Angst. Ja, der Herr regiert, aber du hast Angst. Und das ist mein zweiter Punkt, wenn die Angst um sich greift. Ich habe es bereits gesagt, ein Nebenthema in diesem ganzen Kapitel, Kapitel 16, ist die Angst. Hauptthema ist die Salbung Davids zum König und Gott führt David an den Königshof. Ja, noch nicht als König selbst, aber er geht dahin als Mitarbeiter, als Waffenträger, lesen wir dann später, Waffenträger des Königs. Er ist nun innerhalb des Königshofs tätig. Aber wenn wir hinschauen, dann sehen wir drei Personen, die Angst haben. Drei Personen, die mit Ängsten zu kämpfen haben. Als erstes haben wir Samuel. Er hat Angst. Wir sehen die Bethlehemiter, sie haben Angst. Und wir sehen Saul, er hat Angst. Wohl drei Personen, oder die Bethlehemiter sind eine Personengruppe, aber unterschiedliche Ängste. Samuel hat Angst vor dem König Saul. Er muss den neuen König salben und weiß, was das bedeutet. Ich begebe mich in Schwierigkeiten, wenn ich das öffentlich tue. Ich habe Angst vor König Saul. Wir sehen die Bethlehemiter, sie haben Angst vor Samuel. Samuel, der große Gottesmann, der große Prophet, kommt in ihr Dorf. Und sie fragen sich, was ist nun los? Haben wir als Stadt, als Dorf gesündigt? Kommt der große Gottesprophet und sagt uns nun die Strafe, die über uns kommen wird? Und Saul hat Angstzustände durch einen Geist, der von Gott kommt. Zwei verschiedene Ursprünge der Angst und zwei verschiedene Reaktionen. Wir sehen Samuel, er hat Angst vor Saul. Er hat Menschenfurcht. Klar, Saul ist damals König. Er hat die Macht über Leben und Tod zu entscheiden, wenn nur Samuel den neuen König salbt. Samuel hat Angst, weil Saul ihm groß und mächtig erscheint. Ja, zu mächtig erscheint. Erinnern wir uns an den ersten Punkt. Der Herr regiert. In der Regel ist es unser Hauptproblem, Menschenfurcht zu haben. Wenn wir die Menschen, die uns beängstigen, größer machen als Gott selbst. Und genau das ist das Problem hier. Er hat Angst vor einem Menschen. Von einem Menschen, wo er denkt, dass der das Sagen hat. Dass er die Macht über Leben und Tod hat. Und ich denke, hier können wir den Schritt machen in unser Leben. In der Regel ist das doch bei uns ähnlich. Ich habe Angst, was andere über mich denken. Was sagen andere über mich, wenn ich dies oder jenes mache? Ja, werden die noch Freunde sein, wenn ich das tue? Oder wenn sie wissen, dass ich das getan habe? Bekomme ich meine Anerkennung, die ich meine, verdient zu haben? Viele Ängste, die wir kennen. Samuels Angst ist vielleicht noch ein bisschen größer, er hat Angst um sein Leben. Die Angst vor Menschen. Und Gottes Wort ist deutlich. Wir sollen nicht Menschen fürchten, wir sollen Gott allein fürchten. Fürchte Gott und nicht den Menschen. Wie einfach doch. Aber wie einfach gesagt, und wie schwer in der Praxis. Samuel zeigt uns, wie es geht. Die Furcht kommt über ihn und eigentlich sein Wille ist, Gott nicht gehorsam zu sein. Einen Rückzieher zu tun. Nicht dahin zu gehen, nach Bethlehem zu gehen und den neuen König zu salben. Aber er tut nicht das, was sein Herz begehrt. Er geht in die Gemeinschaft mit Gott. Er geht in die Gemeinschaft mit Gott und betet. Gebet ist der richtige und wichtige Umgang, wenn wir Ängste haben. Wir schütten unser Herz bei dem aus, der uns kennt, der sowieso unsere Ängste kennt bis ins letzte Detail. Gebet ist heilsam. Wir bekennen dem Herrn unsere Ängste vor dieser oder jener Situation, vor dieser oder jener Krankheit, vor diesem oder jenem Menschen. Wir bekennen, wie sehr diese Situation oder diese Menschen Macht über uns haben. Und im Gebet wird uns bewusst, mit wem wir sprechen. Wir sprechen mit dem Schöpfer und dem Halter der Welt. Er ist der Allmächtige. Er ist derjenige, der regiert. Samuel geht in die Gemeinschaft mit Gott und hört auf ihn, was er ihm in dieser Situation zu sagen hat. Das ist bei uns in der Regel die Bibel. Wir lesen und es wird uns bewusst, wer er ist, wer Gott ist, wer er für uns ist. Wir lesen und es wird uns bewusst, wer wir selbst sind, Gläubige, Kinder Gottes. Wir lesen und es wird uns bewusst, wer diejenigen sind, von denen wir uns fürchten. Wir haben das Kindermonatslied. Vielleicht haben es einige im Kopf von euch. Fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir. Denn dein Herr, dein Gott ist bei dir. Das wird uns bewusst, wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Der Herr ist bei uns. Wir sehen zwei weitere Ängste. Ängste vor Gottes Strafe. Wir sehen die Bethlehemiter, die Angst haben. Angst haben vor Gottes Strafe, weil irgendwo Sünde in ihrem Dorf ist. Unbekannte Sünde oder bekannte Sünde, die einfach ausgelebt wird. Im Text heißt es, bedeutet dein Kommen Gutes, Samuel? Wir haben Angst, dass was Schlechtes kommt. Die Angst vor Gottes Strafe ist eine Angst, die die Atheisten nicht kennen. Wenn kein Glaube existiert, dann existiert diese Angst nicht. Es ist eine Angst, die nur Gläubige haben können. Gläubige, die glauben, dass es einen Gott gibt. Die wissen, dass Gott heilig und allmächtig ist. Die wissen, dass ihre Handlungen Konsequenzen tragen werden, wenn sie Dinge tun, die nicht nach Gottes Willen ist. Und es ist eine nachvollziehbare Angst. Wir ernten, was wir sehen, sagt die Bibel. Wir sehen es bei Saul, der gesündigt hat, der fest auf seinem Weg weitergeht und nun als Zahltag dafür einen bösen Geist Gottes bekommt. Es ist eine Strafe Gottes, wenn du es so nennen möchtest. Es ist ein Thema, das viel Verunsicherung bringt. Wie reagieren wir richtig in dieser Situation? Eigentlich können wir sagen, auch hier ist es die Gemeinschaft mit Gott. Die Ältesten von Bethlehem sprechen ihre Angst aus. Sie gestehen sich ihre Angst zu und gehen zu Samuel. Samuel, dem Propheten Gottes, der direkt mit Gott sprechen kann. Sie sprechen mit dem Propheten, das ist für die damalige Zeit der normale Gang. Gemeinschaft mit Gott. Was, wenn wir Angst vor Strafe haben? Was, wenn wir Ängste haben, von Gott bestraft zu werden? Ich mache hier an dieser Stelle eine wichtige Unterscheidung, die ich, vielleicht ist es ein bisschen spitz, finde ich, mit zwei Worten festhalte, Strafe und Konsequenz. Ich möchte diese beiden Worte hier erklären. Vielleicht ist es nicht, sind diese Worte auch nicht zu 100% passend, aber ich denke, es kann helfen, das an diesen beiden Worten festzuhalten. Strafe, das ist der Lohn der Sünde. Wir wissen, Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Die Trennung von Gut und Böse. Wir, die wir sündigen, haben nur das Böse verdient. Es ist das Leid. Und als zweites die Konsequenz. Es ist etwas, was aufgrund einer Sünde passiert. Bestimmte Dinge passieren und kausal Zusammenhänge. Ich nehme als Beispiel, wenn ich jetzt gut im Baum fällen werde, Baum fällen ist keine Sünde, trotz der Klimahysterie, wenn ich in deinen Garten komme und deinen Apfelbaum fälle, das ist eigentlich keine Sünde. Aber du bist außer dir vor Wut, weil ich deinen Baum gefällt habe. Du kommst zu mir und rufst mit mir aus voller Wut und sagst, Andreas, das war der Baum, der meine Uroma Lieschen gepflanzt hat. Und du hast ihn gefällt. Ich sage dir, ja, ich brauche Heizholz für den Winter. Und da sah ich diesen schönen Baum und habe ihn gefällt. Und wir kommen ins Gespräch, du immer noch wütend, aber früher oder später vergeben wir uns oder du vergibst mir. Fakt ist, der Baum bleibt gefällt. Du kannst mir diese Sünde oder diesen Punkt vergeben, aber ich kann dir den Baum nicht wieder gesund machen. Er ist tot. Und so gibt es Konsequenzen aufgrund von verschiedenen Handlungen und unseren Sünden. Ausweg aus diesen Konsequenzen sind in der Regel nicht möglich. Wir sehen den Alkoholmissbrauch. Wir sehen in der Bibel, wir dürfen Alkohol trinken, aber es gibt einen Alkoholmissbrauch, was für den Körper schädigend ist. Und wahrscheinlich, wenn du alkoholsüchtig warst, wirst du auch im Alter gewisse Gebrechen aufgrund dieses Alkoholmissbrauches mit dir führen werden. Die Konsequenz selbst trennt dich nicht von Gott. Die Vergebung ist dir zugesprochen. Aber gewisse Dinge bleiben und das ist nicht bei jeder Sünde gleich. Und es ist spannend im Neuen Testament, das Neue Testament spricht von Lohn für Treue. Es stellt Lohn, Belohnung für Treue aus. Es stellt nicht den umgekehrten Fall dar, dass du besonders leiden wirst oder so. Nein, das wäre Trennung vor Gott, sondern es stellt dir Lohn in Aussicht, wenn du treu bist. Das Neue Testament motiviert dich also zur Nachfolge und macht dir keine Angst. Die Angst ist Trennung vor Gott und das hat Jesus Christus am Kreuz gesühnt. Es ist die Motivation, ihm weiter zu folgen, dass wir belohnt werden in der Ewigkeit. Wenn wir nun Angst haben vor Gottes Strafe, ist es Angst vor Gericht. Und da müssen wir auf das Wort Gottes zurückgreifen. Wenn solche Ängste kommen, Jesaja 53, Vers 5, müssen wir auswendig können, müssen wir in solchen Situationen bekennen. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben Frieden durch Christi Werk am Kreuz. Dieses Prophetenwort aus Jesaja 53 wird im Neuen Testament auf Jesus Christus hingedeutet. Verschiedene Stellen im Neuen Testament zitieren diesen Vers und legen ihn auf Jesus Christus ein. Das heißt, deine Angst vor Strafe ist besiegelt am Kreuz. Die Strafe Gottes liegt auf ihm. Hast du Christus, brauchst du keine Angst vor Gottes Strafe zu haben, weil die Strafe auf ihm liegt. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesu Christi, Werk befreit von der Sünde und somit von der Strafe Gottes aufgrund deiner Sünde. Angst vor der Konsequenz. Das Neue Testament gibt uns einen Ausblick, eine Motivation, Jesus Christus zu folgen, ihm treu zu sein, indem es Lohn in Aussicht stellt. Es hat ein Element, dass wir zukünftige Sünden nicht tun, nicht begehren. Es motiviert uns, in der Nachfolge voranzugehen. Die Angst vor Strafe treibt uns in die Arme Gottes. Es hat ein Element des Rückblicks auf die Sünde und hier gilt voller Demut vor Gott zu kommen, sich vor ihm zu beugen Sünde zu bekennen und zu bereuen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, der einzige Ausweg aus der Angst vor Gottes Strafe ist in Gottes Arme an das Kreuz Jesu Christi. Wir sehen, die Ältesten von Bethlehem, sie gehen diesen Weg. Sie gehen diesen Weg zu Gott über den Propheten Samuel. An der anderen Seite sehen wir den König Saul. Der König Saul, der eine falsche Reaktion in seiner Angst zeigt. Diese falsche Reaktion, denke ich, ist auch in unserem Leben häufig vertreten. Es ist Ablenkung. Im Text sehen wir, wie Saul, die Hofbeamten wissen das nicht, dass es ein böser Geist Gottes ist, aber wir sehen, sie beobachten, er hat Angst. Und die Hofbeamten sagen ja, du musst Musik hören, damit es dir besser geht. Es sind gute Ratgeber. Eigentlich gute Ratgeber, weil wir sehen im Text, die Musik bringt wirklich was. Wir könnten nun eine mögliche Debatte darüber führen, ja, inwiefern Musik eine heilende Wirkung hat. Wir haben das vorhin gehört von Elke, ja, wie wir das auch persönlich erleben. Wenn wir Musik hören, ja, wenn wir Gott loben und preisen, wie sich unser Herz verändert. Wir sehen das im Text selbst, wie es nur positiv dargestellt wird. Wir sehen, David kommt, er spielt auf der Leier, oder je nach jetzt hier die Zürcher Übersetzung eben Leier übersetzt oder Harfe übersetzt, bei anderen Übersetzungen. Er spielt und Saul geht es gut. Ja, wir sehen sogar, wie der Text uns sagt, dass der böse Geist von ihm weicht. Aber wir müssen beobachten, es ist keine dauerhafte Lösung für Saul. Der böse Geist kommt wieder. Das heißt, in seinem sein Leben ist nun gekennzeichnet davon, von Angstzuständen und von Situationen, wo gespielt wird, wo es ihm gut geht. Eine mögliche Reaktion bei unseren Ängsten ist also Ablenkung. Ablenkung kann sein Fernseher, Internet, Dinge zu tun, die uns sonst ablenken, Sport. Dinge, die nicht per se falsch sind, aber wir sehen innerhalb dieses Textes, wie es keine bleibende Lösung ist. Musik hat was Beruhigendes auf Seil. Auf Saul selbst. Aber das Böse kommt zurück. Die eigentliche Lösung für Saul wäre, sich vor Gott zu demütigen, in seine Arme zu gehen. Und ich denke, wenn wir in Angstzuständen sind, wenn wir Ängste haben, kann Ablenkung, wie zum Beispiel die Musik, äußerst positiv sein für uns. Und es sind Dinge, die wir tun können und tun sollen. Aber der schlussendliche Weg aus der Angst führt nur über Gott selbst. Und diesen Weg geht Saul nicht. Diesen Weg geht Samuel, diesen Weg gehen die Bethlehemiter. Sie stellen sich der Ängsten und gehen zu Gott. Und dazu sind wir berufen, in unseren Ängsten zu Gott zu gehen. In unseren Ängsten zu Christus selbst zu gehen. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, unsere Hoffnung und unser Trost in der Angst ist Jesus Christus selbst. In hoffnungslosen Situationen wie Krankheit, wie Situationen in der Wirtschaft, in deiner Arbeit, wo Leuten gekündigt wird, in der weltpolitischen Lage, die du kritisch beobachtest, dein Gesundheitszustand. In unseren Ängsten gehen wir zu Christus. In unseren Ängsten vor Strafe gehen wir zu Christus, weil er uns vergibt. In den Ängsten von Konsequenzen gehen wir zu Christus, weil er uns durchträgt. Geh zu Christus, nur in ihm findest du Ruhe von deinen Ängsten. Und so möchte ich schließen mit dem dritten Punkt, Gottes Souveränität. Im ersten Punkt haben wir Gottes Allmacht gesehen. Gottes Allmacht, die über allem steht. Er regiert. Und im letzten Punkt sehen wir, wie Gott souverän handelt. Wie handelt er in diesem Text souverän? Er bringt David an den Königshof, in den Königspalast. Der zukünftige König David bekommt einen Einblick in die Geschehnisse des Palastalltags. David wird Waffenträger. Er wird Waffenträger von Saul und dadurch steht er ihm zur Seite bei wichtigen Entscheidungen. Ja, er bekommt wichtige Einblicke an den Verhandlungstisch, in verschiedene Amtshandlungen, Abläufe im Königstum, in der politischen Welt ein Zuhause zu finden. All diese Dinge lernt er nicht bei der Herde, wo er sonst tätig ist. Gott schickt also den König David oder den zukünftigen König David in den Königspalast, um ihn dort zu schulen. Und wie kommt David dahin? Wir kennen alle Vitamin B, Vitamin Beziehung. Wenn bestimmte Personen bestimmte Ämter bekommen, ist es oft so, weil sie eine Beziehung haben, weil sie die richtigen Personen kennen, um in dieses Amt zu kommen. Und hier sehen wir eigentlich einen ähnlichen Fall, der aber nicht ganz gleich ist. Wir sehen einen Mensch, ein junger Mann, wie es heißt, der am Königshof des Sauls arbeitet und dort sagt, ich habe einen Mann gesehen. Einen Mann gesehen, den wir suchen. Ja, er ist ein guter Musiker, er ist weise im Reden, er sieht sogar toll aus und er ist ein guter Krieger. Das ist der perfekte Mann, den wir suchen. Wir sehen, Gott hatte hier seine Hände im Spiel. Es ist nicht Vitamin B, es ist nicht ein Verwandter von David, sondern es ist einfach ein Mann, der ihn gesehen hat. Am richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen. Gott hält alles in seinen Händen. Er stellt David in dem Moment an den richtigen Platz, wenn der Mann vorbeikommt. Gottes Souveränität sehen wir auch heute. Gottes souveräne Handeln ist heute genauso wie damals. Wir sehen das in unserem Leben. Oft fragen wir uns, wieso muss ich diese Situation durchgehen? Wieso muss ich dies oder jenes noch erleben? Blicken wir zurück, dann sehen wir, dass diese Dinge gute Lebensschulen waren für uns, dass wir in diesen Dingen gelernt haben für die Zukunft, wo wir sehen, dass Gottes souveräne Handeln schon damals war. Und das sage ich dir als Ermutigung in die heutige Situation, wenn es dir nicht gut geht. Gott ist souverän. Gott hat alle Stricke dieser Welt in den Händen. Wir wissen vielleicht im Moment nicht, wieso du durch diese Situation gehen musst. Wir wissen nur eins, alle Dinge werden uns zum Besten, zum Guten dienen. Gott handelt souverän auch in deinem Leben. Ich komme zum Schluss. Wenn die Angst um sich schlägt. Es gibt verschiedene Ängste und es gibt verschiedene Mittel gegen die Ängste. Es gibt Ablenkungen in unserem Leben, wo wir kurzfristig unsere Ängste vergessen, aber keine bleibende Lösung sein kann. In unseren Ängsten sollen wir in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Ja, Ängste sollen dich in Gottes Arme treiben. Richte dich auf Gott aus, denn er ist der Allmächtige. Er hat alles in seinen Händen. Er ist derjenige, der regiert, regiert über Wirtschaft, Politik oder Gesundheit. Er ist der Souveräne. Er ist der Souveräne, der sein Handeln immer wieder offenbart, dass sie gut sind. Das sehen wir in Davids Geschichte, das sehen wir in der Kirchengeschichte und das siehst du in deinem Leben, wenn du zurückblickst, wie Gott in deinem Leben regiert hat. Und so wirkt er auch heute souverän in deinem Leben. Ich bete zum Schluss. Ja, Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du der Allmächtige bist, dass du der Souveräne bist. Wir danken dir, dass du alle Stricke dieser Welt in deinen Händen hältst. Auch wenn wir nicht verstehen, auch wenn wir nicht begreifen, dürfen wir gewiss sein, du bist der Allmächtige, der Souveräne. Herr Vater im Himmel, in unseren Ängsten, in unseren Verzweiflungen, da suchen wir viele Auswege. Viele Auswege, die auch kurzfristig gute Lösungen sind, Herr. Aber hilf uns, dass unser Herz uns in solchen Situationen uns zu dir treibt. Ja, dass wir in dir unsere Ängste ablegen und in dir Hoffnung und Kraft suchen, Herr. Ja, Vater im Himmel, weise uns darauf hin, wenn wir durch solche Situationen gehen, ja, dass wir weise reagieren dürfen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Allmächtige, dass du der Souveräne bist. Und wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, ja, dass wir Hoffnung haben, im Hier und Jetzt und auch in Zukunft, in Ewigkeit. Dir sei Lob, Ehre und Preis. Amen.